Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Menschen haben kein Dach über dem Kopf. Sie sitzen mit Decken auf der Straße. Es geht auch heute Abend bei uns um die Situation auf der griechischen Mittelmeerinsel Lesbos. Bis Mitte dieser Woche soll in Berlin entschieden werden, wie viele Migranten und Migrantinnen und Geflüchtete aufgenommen werden sollen hier bei uns in Deutschland. Dabei ist gar nicht klar, ob Griechenland die Geflüchteten von der Insel überhaupt runterlässt.
Die Griechen sind in ihrer Haltung ja auch aktuell ganz knallhart. Und die sagen, es soll niemand und es wird niemand von der Insel wegkommen, weil wir das in Anführungsstrichen nicht belohnen wollen, dass die Leute sozusagen obdachlos sind und dann kommt Deutschland und andere Staaten und sagen, wir nehmen euch wohlwollend auf.
Das ist ein Thema in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem, niemand steht gerne im Stau von uns. Am schlimmsten sind die Innenstadtstaus, oder? Für München gibt es eine neue Studie, in der wird eine Anti-Staugebühr ausprobiert. Sowas wie in London, die Congestion Charge. Ob also eine Innenstadtmaut was bringt, damit die Innenstädte leerer werden, was die Autos angeht. Oder zumindest in München das was bringen könnte. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Und wir fragen euch, wie sieht's denn aus? Kennt ihr jemanden, der sich mit SARS-CoV-2 angesteckt hatte oder aktuell an Covid-19 erkrankt ist? Also nicht die Geschichten, die wir so lesen, hören oder sehen, die wir bei Instagram aus der ganzen Welt lesen, sondern echte Freunde, echte Verwandte. Damit beschäftigt sich unser Reporter und geht der Frage nach, bei anhaltend täglichen Neuinfektionen von über 1000 Menschen bei uns in Deutschland, müssten wir da nicht den einen oder die andere kennen?
Was wir nicht kennen oder nicht selber erlebt oder gesehen haben, das wissen wir auch nicht. Also glauben wir dem nicht, wenn wir das nicht schon persönlich erlebt haben. Insofern schätzen wir da Risiken falsch ein. Ja.
Der Podcast zum Update am 14. September 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Nach dem Brand vergangene Woche im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, da wird diskutiert, soll Deutschland Migranten von dort aufnehmen und wenn ja, wie viele? Bis Mittwoch diese Woche will die Bundesregierung entscheiden, wie Deutschland reagieren wird. Panayotis Gavrilis verfolgt das Ganze für uns im Berliner Hauptstadtstudio. Panayotis, was ist denn bisher klar? Also wird Deutschland Menschen von Lesbos hierher holen?
Es sieht ganz danach aus, dass es jetzt mehr Menschen wahrscheinlich sein werden. Du hast es gerade gesagt, am Mittwoch, also bis Mittwoch. Am Mittwoch wissen wir mehr. Dann will Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Entscheidung treffen. Und die SPD, der Koalitionspartner der Union, hat heute relativ klar gemacht, wir wollen auch in 48 Stunden das eigentlich vom Tisch haben und eine Lösung finden. Und ein Zeichen, dass auch innerhalb der Union sich da etwas bewegt, sind die Äußerungen von Paul Ziemek, dem CDU-Generalsekretär. Der hat nämlich heute gesagt, die Situation auf Lesbos, die sei erschreckend und beschämend und ergänzte.
Die schrecklichen Bilder, die wir gesehen haben, die wir alle gesehen haben, die uns erreicht haben, wecken in uns den großen Wunsch bei allen im CDU-Bundesvorstand, dass wir nicht nur Mitgefühl zeigen, sondern dass wir schnell Hilfe vor Ort leisten. Da geht es nicht um Wochen und Monate, sondern da geht es um Stunden, um Tage.
Ja. Also man kann davon ausgehen, dass da wahrscheinlich noch was kommen wird. Allerdings muss man sagen, wie viele es am Ende dann wirklich sein werden und wer genau, das ist noch unklar.
Ja, okay, es sind ja über 10.000 Menschen, aber irgendwelche Zahlen müssen doch da schon diskutiert werden momentan.
Und die meisten Beteiligten sagen nicht zu Zahlen. Was wir wissen, das hatte Horst Seehofer letzte Woche schon gesagt, dass Deutschland 100 bis 150 Minderjährige aufnehmen werde. Das ist nicht genug. Das sagt die SPD, das sagen auch die Oppositionsparteien bis zur AfD, die nicht. Und die SPD sagt, also die SPD-Co-Chefin Saskia Esken, die hatte von einem hohen vierstelligen Betrag gesprochen. Aber sie ist eigentlich einer der wenigen, die wirklich da konkreter wird. Olaf Scholz, der Vizekanzler, der spricht von einem substanziellen Beitrag, genauso wie CSU-Chef Markus Söder. Der zeigt sich im Übrigen auch offen für eine weitere Aufnahme. Aber alles bleibt relativ vage. Also wir wissen nicht, sind es dann am Ende vielleicht 500, sind es vielleicht am Ende 4000. Also das alles wird die nächsten Tage geklärt sein. Es ist letztendlich die Frage und vor allem wer, also die unbegleiteten Minderjährigen, wer kommt sozusagen als Nächstes? Sind es vielleicht wahrscheinlich dann die Familien? Da müssen wir eben abwarten, was da bis Mittwoch kommt.
Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU, der betont ja immer wieder eine Situation wie 2015, also die Hochzeit der Flüchtlingskrise, wir erinnern uns, die soll sich nicht wiederholen. Aber wo genau ist da der Zusammenhang? Was meint er damit?
Ich glaube, was er meint, ist sozusagen, okay, wenn wir jetzt eine Art, wie auch immer, Anreiz schaffen, dass wir sozusagen als Deutschland im Alleingang vorangehen, dann könnten wir so Zahlen erreichen, möglicherweise wie damals 2015. Das ist aber meiner Meinung nach etwas weit hergeholt. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt von den ankommenden Menschen in Griechenland 2020, da sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk etwa 12.000 Menschen bisher sind angekommen, fast 9.000 über das Meer aus der Türkei kommend und 3.000 über Land, über die Festlandgrenze. Da wird sozusagen mit einem Bild von 2015, ja, politisch könnte man sagen, gespielt, was nicht so ganz zutrifft. Die Zahlen sind wesentlich geringer. Also um diese 12.000 mal in Relation zu setzen. 2015 in Griechenland kamen über 850.000 Menschen an. Mhm. Also das ist kein Verhältnis damals zu heute, würde ich sagen.
Aus Griechenland hören wir heute, dass auf Lesbos ein neues Lager gebaut werden soll. Wird vielleicht auch ein wenig auf Zeit gespielt, nach dem Motto, die Griechen, die schaffen das auch schon alleine?
Ja, wobei wir ja gesehen haben, die letzten 5 Jahre so wirklich geschafft haben sie es ja nicht alleine. Und man muss ja sagen, die EU war ja und ist ja auch vor Ort. Das sind ja EU-Hotspots. Also EASO, die Europäische Agentur für Asylfragen, ist ja dort vor Ort. Frontex ist auch vor Ort. Also so ganz den Griechen das in die Schuhe zu schieben, das wird nichts bringen. Und die Griechen sind in ihrer Haltung ja auch aktuell ganz knallhart. Die Griechen haben so ein bisschen Angst, dass das umgreifen könnte, dass, wenn sich das bestätigt, der Verdacht, die griechische Regierung geht davon aus, dass es Brandstiftung war. Also dass es eben die Geflüchteten selbst waren oder einige, die eben das Lager Moria auf Lesbos angezündet haben, dass das sozusagen in Anführungsstrichen Schule macht und die sagen, es soll niemand und es wird niemand von der Insel wegkommen, weil wir das in Anführungsstrichen nicht belohnen wollen, dass die Leute sozusagen obdachlos sind und dann kommt Deutschland und andere Staaten und sagen, wir nehmen euch wohlwollend auf. Die sagen im Prinzip, wir lassen hier niemanden von der Insel. Und auch der griechische Migrationsminister Mitsotakis, der hat auch gesagt, nur wer in diese neu geschaffenen Lager, die jetzt provisorisch aufgebaut werden, aber wahrscheinlich dann ja auch irgendwie bleiben, nur wer da sozusagen zurückgeht in diese Lager, in diese neu geschaffenen, nur die Asylanträge von diesen Menschen werden dann tatsächlich auch weiterverfolgt und geprüft. Also man will, das ist so ein bisschen die griechische Strategie, um jeden Preis die Leute auf dieser Insel behalten. Und die Menschen, das wissen wir auch aus Berichten, wollen eben auf jeden Fall so gut und so schnell es geht eben die Insel verlassen, aus Gründen. Selbst wenn die deutsche Seite sagt, wir nehmen 800 oder 1000 Menschen von denen, die gerade obdachlos geworden sind auf Lesbos, auf, ist noch gar nicht gesagt, dass die griechische Regierung sagt, okay, dann nehmt ihr die. Das ist alles noch offen.
Panayotis Gavrilis im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin. Die Parteivorstände von SPD und CDU sind heute zusammengekommen und bis Mitte der Woche soll dann entschieden werden, ob und wie viele Menschen aus Moria aufgenommen werden.
Deutschlandfunk Nova Update.
Der jüngste Corona-Hotspot in Deutschland ist Garmisch-Partenkirchen. Verantwortlich dafür war höchstwahrscheinlich eine Superspreaderin. Die Frau ist aus dem Urlaub zurückgekommen, hat sich testen lassen. Weil das Ergebnis aber noch nicht da war, ist sie nochmal so ordentlich richtig feiern gegangen, obwohl sie schon Symptome hatte, heißt es. Und dabei hat sie so viele Leute angesteckt, dass Garmisch jetzt über die magische Zahl 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche kommt. Sind wir also einfach zu leichtsinnig im Umgang mit diesem Virus? Unser Reporter Martin Krinner hat sich heute damit beschäftigt.
Die Liste des Leichtsinns ist lang. Beispiel Nummer 1. Die Hasenheide zwischen Kreuzberg und Neukölln. Im März haben die Clubs und Bars in Berlin wegen Corona zumachen müssen. Und wer dort heute Partylaune hat, der geht deswegen in den Park. Dort ist man zwar draußen, an der frischen Luft, aber an den Mindestabstand. Beim Tanzen, Feiern und aus derselben Flasche trinken, denken dabei die wenigsten. Beispiel Nummer 2, Urlaub. In den Ferien war die Pandemie für viele Leute einfach nicht mehr so wichtig. Also ab in den Flieger nach Mallorca mit einem potenziellen Virusträger auf dem Nachbarsessel oder an die Ostsee, wo der Strand pickepacke voll ist. Insofern ist der Fall in Garmisch-Partenkirchen, wo eine Frau trotz Corona-Symptomen durch die Kneipen gezogen ist, nur ein weiterer in einer sehr, sehr langen Reihe. Nach über einem halben Jahr mit dem Virus werden einige von uns also anscheinend nachlässiger. Und das ist möglicherweise eine Folge des sogenannten Präventionsparadoxons. Denn die meisten Leute kennen Menschen, die tatsächlich mit Covid-19 erkrankt sind, nur aus den Medien.
Du kennst bestimmt den Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und so ähnlich gehen wir mit Risiken um. Ja, was wir nicht kennen oder nicht selber erlebt oder gesehen haben, das fressen wir auch nicht. Also glauben wir dem nicht, wenn wir das nicht schon persönlich erlebt haben. Insofern schätzen wir dann Risiken falsch ein, ja.
Sagt die Psychologin Laura Klimetzki. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Corona-Infizierten persönlich zu kennen, ist im Vergleich relativ gering. Vorsicht, jetzt kommt ein kleines Zahlenspiel. In Deutschland gibt es gut 80 Millionen Einwohner. Laut Robert-Koch-Institut wurden bisher etwas mehr als 260.000 Corona-Infektionen gezählt. Das heißt, nur rund 0,3% der Bevölkerung war oder ist bisher infiziert. Und das ist ja nun wirklich so gut wie niemand, könnte man denken. Also bestimmt niemand aus meinem Bekanntenkreis. Der Leichtsinn ist also die Folge einer selektiven Wahrnehmung, meint Laura Klimetzki.
Wenn jeder von uns tatsächlich anfangen würde, mehr zu recherchieren, ja, es gibt ja diese schöne Studie von Facebook, jeder ist eigentlich mit jedem in irgendeiner Form bekannt, über vier Ecken kennt jeder jeden, und wenn wir wirklich mal uns umhören würden, in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundenkreis, dann garantiere ich dir, finden wir jemanden, der das hatte und der dir sagt, du, das ist überhaupt nicht lustig und ich wünsche das niemandem.
Tja, macht aber keiner. Und dann kennt Laura noch eine zweite Sache, die den Leichtsinn der Leute beflügelt. Die meisten gehen nämlich davon aus, dass es das Schlimme in der Welt zwar tatsächlich gibt, dass sie selber aber nicht davon betroffen sind.
Und allein der Glaube, dass man sagt, man ist dafür unverwundbar, ist halt ein irrgeleiteter Glaube. Es ist eine Fehlwahrnehmung, es ist ein Bias, es ist eine kognitive Verzerrung zu denken, ich bin immun, mich kann das überhaupt nicht treffen. Und wir wissen ja jetzt aus der Virologie, selbst Leute, die es schon mal hatten und gesund geworden sind, die können es nochmal bekommen. Also selbst das ist ja kein Garant mehr dafür, dass man ab jetzt nur noch gesund durchs Leben hüpft.
Das Einzige, was einem zu unbedarften Menschen helfen könnte, wäre also, einen Infizierten persönlich zu treffen. Allerdings, auch das könnte nach hinten losgehen.
Dann passiert manchmal genau das Gegenteil. Also wir überschätzen das Risiko plötzlich wieder, weil wir wieder einen persönlichen Bezug haben. Und je enger die Person ist, die ich kenne, die diesen Fall hat, beispielsweise ein bester Freund oder die eigenen Eltern oder Großeltern, desto krasser wirkt sich das dann auf meine eigene Wahrnehmung, was das Risiko betrifft, aus. Man muss da so ein gesundes Mittelmaß finden und einfach mal mit ein bisschen Vorsicht, mit ein bisschen mehr Bedacht an die Sache herangehen.
Die Superspreaderin aus Garmisch-Partenkirchen hat das offensichtlich nicht gemacht. Und das könnte jetzt teuer werden, denn dass sie selbst krank geworden ist, ist laut Gesetz noch nicht Strafe genug. Für ihren Leichtsinn droht ihr jetzt noch eine Geldstrafe von etwa 2000 Euro.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weniger Stau in der Innenstadt. Viele sparen Zeit, sie sparen Nerven, andere haben weniger Lärm und Abgase in der Stadt. Das ist ein Traum für Großstädter im Autoland Deutschland. Kann da eine sogenannte Anti-Staugebühr helfen bei uns? Zwei Studien sind dazu heute rausgekommen. Die wurden in München vorgestellt. Der Stadt, in der es von Audi, Mercedes, BMW und Porsche SUVs nur so wimmelt. Das Prinzip ist ganz einfach. Wer mit dem Auto in die Innenstadt will, der muss draufzahlen. Das kennen wir ja seit fast 20 Jahren. Zum Beispiel aus London mit der Congestion Charge. Hilft sowas? Das besprechen wir mit Professor Dr. Oliver Falk vom IFO-Institut München. Hallo.
Hallo.
Herr Falk, 6 bis 10 Euro müsste laut Ihrer Studie die Anti-Staugebühr hoch sein. Das soll reichen, damit der geneigte Münchner Autofahrer auf Bus, Bahn oder Rad umsteigt?
Ja, wir haben tatsächlich mit einem etablierten Verkehrsmodell für München, in dem wir reelle Daten reingesteckt haben zu den Bewegungsströmen in München mit Hilfe von anonymisierten Mobilfunkdaten, berechnet, dass eine Tagespauschale von 6 Euro zu einer Verkehrsreduktion von 23% innerhalb des Mittleren Rings führen würde.
Also die Münchner, die ich kenne, die lieben ihre Autos, die haben auch oft zwei Autos. Wer würde denn genau laut Ihrer Studie dann umsteigen?
Ich denke, das ist relativ breit durch die Bevölkerung. Sie dürfen eins nicht vergessen, innerhalb des Mittleren Rings verursachen gerade viele Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Fahrten den Stau mit. 30% der Fahrten innerhalb des Mittleren Rings kommen von den Bewohnern und die können relativ leicht auf Alternativen umsteigen. Also sowohl auf den ÖPNV, der gerade sozusagen im inneren Bereich ganz gut ausgestaltet ist, als auch eben auf Fahrradausweichen und so weiter.
Großstädte wie London, aber auch Stockholm oder Mailand, die haben schon länger so extra Gebühren für Autofahrer, die in die Innenstadt wollen. In London ist es die Congestion Charge seit 2003. Mittlerweile liegt die, glaube ich, bei 15 Pfund pro Tag. Das hilft aber nichts, weil jahrelang ist der Verkehr dort schlimmer und schlimmer geworden, trotz dieser Gebühr. Was macht Ihnen Hoffnung, dass eine Anti-Staugebühr in München das Gegenteil bezwecken kann?
Es ist direkt nach der Einführung der Congestion Charge in London haben wir tatsächlich verkehrsreduzierende Wirkungen gesehen von 16-21%. Es ist dann tatsächlich passiert, dass man sehr, sehr viel Geld ja in den Ausbau von Fahrradwegen als auch in den ÖPNV gesteckt hat, was dazu führte, dass es eben aufgrund der Baustellen wieder zu Verzögerungen im ÖPNV kam und man wieder auf die Straße ausgewichen ist, weshalb das temporär tatsächlich zu so Rückschlägen geführt hat. Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Innenstadt von London immer attraktiver geworden ist und immer mehr Leute angezogen hat, weshalb eben diese Erhöhung stattfinden musste. Stockholm hat auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Die schaffen über viele Jahre eine Verkehrsreduktion von 22%. Daher bin ich absolut überzeugt davon, solange die Alternativen da sind, in die Stadt zu kommen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Kann eine derartige Anti-Staugebühr zur Reduktion des Verkehrs beitragen.
In den zweiten Schritt, da haben Sie untersucht, wie sich die Anti-Staugebühr auf den Einzelhandel auswirken würde. Was haben Sie daraus gefunden?
Wir haben in diesem zweiten Schritt uns vor allem eben die Wirkung des Einzelhandels in den Städten angesehen, die schon länger eine Anti-Staugebühr haben. Also sprich vor allem London und Stockholm. Und wir sehen dort keinerlei negativen Auswirkungen auf den Einzelhandel. Also der Einzelhandel verliert in den meisten Städten, weil die Innenstädte unattraktiver zum Einkaufen geworden sind, aufgrund von Digitalisierung und vielen anderen Phänomenen. Und dieser negative Trend wurde weder gebrochen durch diese, zumindest in kurzer Frist, weder gebrochen noch beschleunigt. Also hatte die Anti-Staugebühr in der Summe zumindest in den Jahren nach der Einführung keine negative Auswirkung auf die Umsätze im Einzelhandel. Was Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, dass schon heute kaum noch Leute mit dem Auto zum Einkaufsbummel in die Stadt fahren. Also wir haben Umfragen in München, die sagen, zum spontanen Einkaufsbummel in die Stadt fahren noch 12% mit dem Auto, die anderen nutzen andere Verkehrswege. In die Bar oder ins Restaurant fahren noch 10% mit dem Auto, die anderen nutzen andere Verkehrsmittel. Also ich glaube, dass die Sorge da zum Teil, dass der Einzelhandel und die Gastronomie sehr stark verlieren würden, übertrieben ist.
Und wer ist es dann, der momentan tatsächlich diese Staus verursacht in den Innenstädten? Das sind die Anwohner und die Geschäftsleute, die mit dem Auto in die Stadt fahren zum Job?
Die Einpendler, genau. Also das sind wirklich die Arbeitsbevölkerung, die in die Stadt einpendelt, die Bewohner selbst. Und 20% innerhalb des Mittleren Rings in München macht noch der Wirtschaftsverkehr aus. Das heißt also die Lieferanten, die Handwerker, die Logistiker und so weiter.
Die Hoffnung also, dass sowohl die Anwohner als auch die Geschäftsleute umsteigen, wenn es so eine Anti-Staugebühr gibt. Oliver Falk war das vom IFO-Institut München über eine Anti-Staugebühr in Deutschland. Dazu gab es heute neue Studien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kein Bundesstaat an der Westküste der USA, in dem momentan keine heftigen Waldbrände toben. In Washington State, in Oregon und vor allem Kalifornien ist in den vergangenen Wochen eine Fläche abgebrannt, die der Größe von Sachsen-Anhalt entspricht. Über 30 Menschen sind auch bereits gestorben. Und der Rauch der Brände verdunkelt mittlerweile die gesamte Pazifikküste. Wetterdaten zeigen auch, dass Partikel über den Atlantik auch schon bei uns angekommen sind. So, und für heute hat sich nach langen 3 Wochen mit Feuern Präsident Donald Trump für einen Besuch angekündigt. Über die aktuelle Situation sprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin an der Westküste der USA, live zugeschaltet, Nicole Markwald. Grüß dich, hallo.
Hallo.
Ist das mit den Bränden dieses Jahr schlimmer als in den vergangenen Jahren? Weil eigentlich brennt es ja im Sommer immer, oder?
Es brennt immer, hauptsächlich im September und Oktober. Also es hat ein bisschen früher angefangen, aber man sagt ja inzwischen, es gibt diese typische Waldbrandsaison an der Westküste nicht mehr. Es brennt jetzt das ganze Jahr durch. Aber wenn man sich jetzt mal die reinen Zahlen anguckt, dann muss man sagen, ja, es ist schlimmer. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat nämlich am Freitag mal vorgerechnet, verglichen mit 2019 ist nämlich in diesem Jahr in Kalifornien bereits 26 Mal mehr Fläche abgebrannt. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Und in Oregon, da hat es solche Brände mit dieser Intensität seit Jahrzehnten nicht gegeben. Und das hat damit zu tun, dass heiße Winde mit einem unheimlichen Tempo über den Bundesstaat hinweggezogen sind, die Flammen angefacht haben. Das sind Winde, die normalerweise da gar nicht hinkommen.
Durch die Brände entstehen riesige Mengen an Rauch und auch an Smog. Wie gefährlich ist denn die Luftverschmutzung für die Bevölkerung momentan?
Also an der Westküste der USA herrscht momentan die schlechteste Luftqualität der Welt. Portland ist da auf dem unrühmlichen Spitzenplatz der Städte mit der gravierendsten Luftverschmutzung. Diese Luft ist nicht nur ungesund, sondern richtiggehend gefährlich. Die Menschen in Oregon wurden teilweise auch angehalten, nicht mehr Auto zu fahren, einfach weil die Sicht so schlecht ist. Und im Moment kann man auch überhaupt nicht vorhersagen, wann die Luft besser wird. Und das ist natürlich ein Double Whammy, wie man hier sagt in den USA. Ja? Wegen Corona müssen die Menschen allein sein, möglichst keine anderen Leute treffen. Immerhin blieb ihnen, an die frische Luft zu gehen. Ja, und die frische Luft, die gibt's nicht mehr. Zeit draußen zu verbringen, davon wird jetzt absolut abgeraten.
Der Gouverneur von Washington State, Jay Inslee, vergleicht den Klimawandel mit einem gigantischen Lötkolben, der gerade über den Westen gehalten wird. Und der Gouverneur von Kalifornien, den hast du gerade schon angesprochen, Gavin Newsom, der sagt:
We're in the midst of a climate emergency. We're in the midst of a climate crisis.
Ja, Climate Crisis, Climate Emergency. US-Präsident Donald Trump, für ihn sind die Waldbrände in erster Linie auf das Versagen der Forstverwaltung zurückzuführen. Das klingt nach tiefen Gräben zwischen den beiden Seiten.
Ja, also da prallen wirklich Welten aufeinander. Also auf der einen Seite der Präsident, der stolz darauf ist, zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen verlassen zu haben und der damit kokettiert, dass es den Klimawandel gar nicht gibt oder der zumindest nichts mit den verheerenden Bränden zu tun hat, sondern eben dieses schlechte Management der Behörden. Und dann sieht man auf der anderen Seite die Gouverneure der Westküste, die sagen, hey, hier steht alles in Flammen und wir sind allesamt davon überzeugt, dass diese Klimakrise die Wetterextreme wie Trockenheit und Hitze verschärft und das dann eben zu diesen heftigeren Bränden führt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, betont immer wieder, dass er eine gute Arbeitsbeziehung zu Donald Trump hat. Und das wird auch der Ton sein bei diesem Treffen heute nahe Sacramento. Sie treffen sich nicht zum ersten Mal und möglicherweise wird Donald Trump dann auch weitere Hilfen versprechen können, die Kalifornien und der Rest des Westens dringend brauchen.
Der US-Bundesstaat Kalifornien ist ja die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also wenn es ein Land wäre, fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt, gleich hinter Deutschland. Sehr wichtig für die gesamte USA, natürlich auch wegen Silicon Valley. Welche Folgen haben denn die immer stärkeren Brände für die Wirtschaft?
Also man kann ja im Moment überhaupt noch nicht absehen, wie hoch der Schaden ist insgesamt. Das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber klar, gucken wir mal. Es gibt abgebrannte Häuser, vernichtete Geschäfte und Existenzen, beschädigte Infrastruktur. Das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Wirtschaft, auch lange, wenn die Feuer schon gelöscht sind, lange danach. Dazu kommt, dass die Kosten für die Bekämpfung dieser Feuer, weil es eben so viel mehr gibt, natürlich weiter wachsen. Und für die Leute vor Ort heißt das eben auch für die Zukunft die Kosten für Versicherungen steigen zum Beispiel. Es kommen weniger Touristen. Es verlassen auch Menschen Kalifornien, weil sie so nicht mehr leben wollen und können oder es sich auch einfach nicht mehr leisten können. Also das alles hat langfristig hohe finanzielle Schäden für den Bundesstaat.
Die Waldbrände an der Westküste der USA, Hintergründe zur Lage und zur politischen Ausschlachtung des Themas von Nicole Markwald, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Los Angeles.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ah, das dürfte auch heute noch verdammt wehtun. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev, der hat gestern Nacht sein bisher wichtigstes Finale verloren. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Bei den US Open in New York, da unterlag er dem Österreicher Dominic Thiem im entscheidenden fünften Satz im Tiebreak. Zverev, der hatte die ersten beiden Sätze gewonnen. Er hätte nur noch einen weiteren gewinnen müssen, aber Thiem ist gekommen. Thiem hat danach die drei folgenden Sätze gewonnen. Und so geht es Zverev heute. Er geht so damit um.
Ich muss damit jetzt leben. Ich denke nicht, dass es die letzte Chance für mich sein wird. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich meine... Desto mehr man drumherum redet, desto es wird nicht besser für mich.
Ja, also vom dumm drumherum reden wird es nicht besser für ihn. Aber wovon wird es denn besser? Können wir was von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wie Alexander Zverev lernen? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Sportpsychologen Markus Raab gesprochen und ich habe ihn gefragt, also so eine bittere Niederlage kurz vor dem größten Triumph des Lebens, können da ein paar Tage reichen, um das zu verkraften, um das zu verdauen?
Ein paar Tage werden da nicht reichen. Ich habe heute Nacht auch mitgefiebert, obwohl ich ja nur Zuschauer bin. Aber man muss dazu sagen, das war sein erstes Finale. Er ist jung. Er war weit hinter dem Drittplatzierten der Welt. Und deswegen wird das auch verarbeitbar sein.
Okay. Was können wir alle denn von Spitzensportlern im Umgang mit Niederlagen lernen? Also welche Bewältigungsstrategien sind für uns alle da hilfreich?
Zunächst einmal ist es wichtig, dass man nicht internal langfristig beim Misserfolg kausal attribuiert auf keine Kompetenz. Das in Deutsch heißt das, man darf nicht sagen, ich kann kein Mathe, ich kann kein Sport, sondern man muss schauen, ob wir die Selbstwirksamkeit als Person erhöhen können. Und das ist jetzt bei einer Niederlage kein Problem. Da kann man das an die Tagesform oder an den besonders guten Gegner bringen. Das kann auch mal eine schlechte Mathearbeit sein oder irgendein anderes Versagen. Schwierig wird das, wenn das ständig passiert. Und man dann versucht, die Fehler nur bei sich zu sehen. Und da sind Psychologen üblicherweise, sagen sie, müssen wir kleine Ziele entwickeln, die Selbstwirksamkeit erhöhen und damit eben aus solchen, sage ich mal, Spielverlusten oder schlechten Noten in der Schule oder eben auch Trennung bei Partnerschaften nicht etwas wird, das uns dazu führt, dass wir internal alle Misserfolge nur auf uns beziehen.
Was wir oft von so Top-Sportlerinnen und Sportlern ja auch hören, ist dieser Satz, ja, ich habe aber auch aus meinen Niederlagen viel gelernt. Kann man aus so einer bitteren Niederlage wie bei Zverev gestern was lernen?
Auf jeden Fall. Der Zverev ist jung. Das war sein erstes Finale bei den US Open. Der wird noch weitere Niederlagen kriegen, aber auch viele Erfolge. Und wie er sich dann in den Pausen, nachdem er mit zwei Sätzen geführt hat, dann doch immer stärker in Bedrängnis gebracht hat, das wird dazu führen, dass sowohl die Sportpsychologen in seinem Team, die Trainer, dass die daran arbeiten, ihn noch stärker für solche Drucksituationen vorzubereiten.
Aber es ist schon seltsam. Da verliert man ein Finale oder ist erst ganz am Ende in einer Bewerbungsrunde, sage ich mal, gescheitert. Man ist so weit gekommen wie noch nie. Man freut sich, dass man so weit gekommen ist. Und dann kommt nur noch der Frust. Kommt da automatisch irgendwann eine Trotzreaktion?
Ja, die Psychologen versuchen, Framing anzuwenden, also die Umbewertung dieses Verlustes oder der Niederlage. Zum Beispiel kann man natürlich sagen, es gibt viel kritischere Ereignisse wie den Tod oder eine Trennung oder den Arbeitsplatzverlust. Und deswegen ist so ein Filzball, den man zweimal zu wenig ins Feld drüben platziert hat, nicht so wichtig. Vor allen Dingen nicht, wenn man jung ist und viele von diesen Möglichkeiten noch hat. Und ich glaube, mit diesen Reframing- oder Umbewertungs- in anderen Rahmen setzen, Strategien der Psychologen und Erhöhung der Selbstwirksamkeit, führt es eben langfristig auch dazu, dass diese Niederlagen umgebaut werden können zu neuen Herausforderungen, die man jetzt erst recht wieder angehen will, um einmal den Pokal in der Hand zu haben.
Das heißt, es gibt keine Niederlagen, die man nicht abschließend hinter sich lassen kann.
Ja, die werden bleiben, aber sie sind im Vergleich zu kritischen Lebensereignissen nicht so gravierend. Vor allen Dingen, wenn man jung ist. Wenn der jetzt querschnittsgelähmt werde, dann ist das ein Problem. Und selbst da gibt es ja viele Leistungssportler, die dann plötzlich bei den Paralympics wieder auftreten. Also auch selbst solche kritischen Ereignisse können umgebaut werden in eine positive Lebensstimmung. Aber man muss sagen, jetzt ist für den Zverev, das ist die Welt, dieses Finale gewinnen zu wollen und es dann nicht zu schaffen, wo dann am Ende nur ein, zwei Punkte fehlen und er ja die ersten zwei Sätze besonders gut gespielt hat.
Aus den größten Niederlagen im Leben von den SpitzensportlerInnen lernen. Darüber haben wir mit dem Sportpsychologen Markus Raab gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.